Ich habe neulich Schlange gestanden im Stau vorm Gotthardtunnel. Wir standen ungefähr, ich glaube, das war 2 Stunden oder so. Und es bewegte sich nichts und das Wetter war aber sehr schön. Also sind alle Leute ausgestiegen und wir hatten viel Essen noch vom Hotel mit dabei. Also haben wir eine Decke ausgebreitet und haben mit allen Stauangehörigen ein Picknick auf der Autobahn gemacht mit dem Gotthardtunnel-Panorama. Es war sehr schön, also da war der Stau plötzlich wunderbar.
Immer schön der Reihe nach, so heißt es heute hier in die Radio Wissen. Und tatsächlich kann ich mich an ein ähnliches Stauerlebnis erinnern, wie Christian aus Köln, den wir gerade hier gehört haben. Diese Angelegenheit hatte eindeutig auch etwas Volksfestartiges. Das Wetter war wirklich fantastisch. Die Menschen sind ausgestiegen, genau wie gerade eben hier beschrieben. Man hat sich so mit den Nachbarn unterhalten. Alle waren recht entspannt. Und ja, das ist ja genau der Knackpunkt, die Entspannung. Das ist eine eindeutige Ausnahme auf Deutschlands Straßen. Wenn nämlich mal einer warten muss, dann wird es in der Regel ja unentspannt, wie wir alle wissen. Einer, der sich damit auskennt, ist Professor Michael Schreckenberg von der Uni Duisburg, Deutschlands erster Stauforscher. Morgen, Herr Schreckenberg.
Guten Morgen.
Herr Schreckenberg, Sie sitzen im Ruhrgebiet, das heißt, Sie sind Kummer gewöhnt. Ich sage nur A40, A42 und so weiter.
Das Ruhrgebiet ist zweifelsohne eines der Ballungszentren von Europa, vielleicht das Ballungszentrum. Wir haben hier 5,5 Millionen Einwohner, die sich täglich praktisch durch diese drei Achsen A40, A42 und A2 hindurchzwängen. Wir haben jetzt zusätzlich seit Freitagmorgen die Vollsperrung der A40. Ich habe es aber gerade noch mal kontrolliert. Am Wochenende war nichts und jetzt auch nicht. Also Montagmorgen war so ein gefährlicher Tag. Aber die Menschen sind so sensibilisiert und die machen irgendetwas anderes, was wir gar nicht wissen. Also die fahren dann auch nicht Bahn und auf den Ausweichrouten ist auch nicht mehr los als sonst. Manche Fahrten sind auch einfach überflüssig. Also wenn man massiv darauf hinweist, dann können die Menschen sich auch darauf einstellen. So ist es auch im Urlaubsverkehr insgesamt, der bisher recht entspannt verlief. Also wir führen das auch zum Teil eben auf die hohen Benzin- und Dieselpreise zurück. Das hat man Ostern schon gesehen. Da war deutlich weniger Verkehr als sonst. Also die Menschen sind da schon sehr sensibel und hier im Ruhrgebiet leben wir eigentlich das vor, was in anderen Regionen vielleicht erst in einigen Jahren stattfindet.
Lassen Sie uns mal ganz von vorne anfangen, nämlich bevor der Stau anfängt. Was sind die häufigsten Gründe dafür, dass einer entsteht?
Die Stauentstehung ist relativ gut erforscht. Also 60-70% der Staus entstehen durch reine Überlastung. Das heißt, es sind zu viele Fahrzeuge in der gleichen Richtung, auf der gleichen Strecke, zu derselben Zeit unterwegs. Und wenn dann zum Beispiel an einer Anschlussstelle die Dichte steigt, also es wird dann mehr Verkehr hinzugeführt, dann entsteht zähfließender Verkehr, wir nennen es auch synchronisierter Verkehr, so mit 10 bis 30 Kilometer pro Stunde schleicht er dann bis zu dieser Anschlussstelle, danach geht es frei weiter. Wenn dann in diesem Bereich jemand wirklich stehen bleibt, also Geschwindigkeit 0 hat und andere hinter ihm zwingt, auch stehen zu bleiben, dann entsteht eine Stauwelle, die sich mit 15 Kilometer pro Stunde nach hinten aus diesem zähfließenden Bereich herausbewegt, selber zurückfließt, die Autobahn wechseln kann, 30, 60 Minuten lang sich im Netz irgendwo hinbewegt und die kommt mir dann eventuell irgendwo entgegengefahren, diese Welle, und da habe ich natürlich überhaupt keine Beziehung dazu. Warum ist hier Stau? Und das ist dann der typische Eindruck eines Staus aus dem Nichts. Das Schlimme an diesen zähfließenden Bereichen ist, dass sie wie Pumpen wirken. Also es kommt dann eine Welle nach der anderen. Bis ich diese Stelle passiert habe, muss ich also dann damit leben. Es ist so, dass der Rest der Staus durch Baustellen und Unfälle entsteht, also hälftig ungefähr, so 15-20% jeweils, und 2% so durch widrige Wetterbedingungen, also Starkregen, Nebel, Schnee und so weiter.
Also angenommen, es ist passiert, ich stehe oder bewege mich zumindest sehr langsam in diesen Wellen, von denen Sie gerade gesprochen haben. Was mache ich da am besten?
Wenn man einmal im Stau drin ist und es ist keine Vollsperrung, dann ist es besser, wirklich auf der Autobahn zu bleiben. Die Umfahrungsstrecken, die einem das Navigationsgerät häufig dann empfiehlt, sind so schnell überlastet, dass sie also ganz wenig, 10% eigentlich nur von dem Autobahnverkehr dann aufnehmen könnten. Darum ist es auch jetzt keine gute Idee, durch die Essener Innenstadt zu fahren bei einer Vollsperrung der A40. Da steht man dann nur vor den Ampeln. Das heißt, die Stop-and-Go auf der Autobahn ist zwar nervig, aber immer noch effektiver, als dann vielleicht über Landstraßen zu fahren. Man hat dann vielleicht auch schöne Gegenden gesehen, wie eben gehört. Also dann kann man ja auch Naturerlebnisse dabei haben. Aber am Ende, wenn man bilanziert, hat man länger gebraucht und hat eine längere Strecke zurückgelegt. Aber man weiß es ja nicht, was gewesen wäre, wenn man auf der Strecke geblieben wäre. Im Stau selber sollte man tunlichst nicht die Lücke schließen, aus Angst, dass einer davor wechselt, weil dann kann man, wenn der Vordermann stehen bleibt, es eventuell ausgleichen und muss nicht selber auch stehen bleiben und ist dann Auslöser einer Stauwelle, auch nicht dieses ständige Spurgewechsel. Also da hat man ja immer den Eindruck, die andere Spur ist schneller, ja, weil Fahrzeuge, die eine überholt haben, fahren vor einem.
Ja, wie an der Supermarktkasse, ne? Nebenan ist es immer schneller.
Das ist auch ein bekanntes Phänomen. Darum hat man ja auch an Flughäfen zum Beispiel jetzt, wo der Lufthansa die Schlange so reglementiert, dass es nur noch eine gibt und am Ende erst auf die Schalter aufgeteilt wird, damit dieses Hopping, wie wir das nennen, das Rüberspringen in die andere Schlange nicht mehr passiert. Die Amerikaner übrigens machen das von sich aus und die Engländer sind noch disziplinierter. Also es ist ein typisch deutsches Phänomen, dass man versucht, immer durch Beobachten, weil wenn man steht, hat man ja Zeit dazu, durch Beobachten zu erkennen, dass man benachteiligt ist. Und auf der Straße führt das dann zu diesen ständigen Spurwechseln, die dann auch wieder zu Stauwellen führen. Denn in Wirklichkeit ist man gar nicht langsamer. Nach einer halben Stunde fahren immer noch die gleichen Fahrzeuge um einen herum. Also das hat alles gar nichts gebracht.
Das heißt, wir müssen anerkennen, wir kommen nicht in das Problem herein, sondern wir sind Teil des Problems.
Wir sind auf jeden Fall Teil des Problems. Wir selber verursachen ja auch die Staus. Wir sind allerdings dann nicht kooperativ. Wir kennen aus dem Tierreich Vorbilder, also zum Beispiel die Ameisen, die sich auch fortbewegen, aber nicht so eigensinnig, sondern für die Gesamtheit arbeiten. Das heißt also, wenn es dichter wird, werden die schneller. Wenn sie nicht mehr mitkommen, scheren sie aus. Das heißt also, sie lassen dem Gesamtfluss dann den Weg offen und das ist auch ein Vorbild, was wir machen könnten. Wir haben Simulationen zum Beispiel gemacht, das wird es in der Zukunft geben, Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation. Also die Autos unterhalten sich untereinander, beschleunigen synchron, bremsen synchron, wechseln synchron die Spur und man schaltet so ein bisschen den menschlichen Faktor aus. Es wird ja in der Zukunft viele elektronische Hilfsmittel geben. Ich sage immer, was am Ende im Auto dann nur noch stört, ist der Mensch selber.
Das ist die Zukunft. Aber wenn wir mal im Jetzt bleiben, im Stau, können Sie dieser Situation auch Vorteilhaftes abgewinnen, Herr Schreckenberg?
Es gibt durchaus positive Erfahrungen, die man im Stau machen kann. Ich hatte mal eine Sendung gemacht, da ging es darum, dass Menschen also zum ersten Mal über längere Zeit miteinander sich intensiv unterhalten haben, als sie im Stau gezwungen waren, nebeneinander zu sitzen. Das ist natürlich die Ausnahme. Man kann im Stau, was viele tun heute, das ist aus so einer Kultur geworden, sich Hörbücher anhören, man kann Sprachen lernen, man kann alles Mögliche machen. Ich kannte mal einen hier aus der Gegend, der das als die einzige ruhige Stunde des Tages ansah, morgens im Stau, da konnte er in Ruhe Zeitungen lesen, weg von der nervigen Familie und noch nicht bei den nervigen Kollegen. Aber das, glaube ich, sind mehr exotische Randzustände. Der Stau insgesamt erzeugt doch mehr Aggression und Unzufriedenheit, als dass er Freude bereitet.
Andererseits kann er uns ja auch etwas lehren, Demut vielleicht.
Stau ist etwas ganz Natürliches. Wer verspricht, dass wir irgendwann mal staufrei uns bewegen, der muss eigentlich den Verkehr verbieten, dann haben wir keinen Stau mehr. Das heißt also, wir sind selber gezwungen, uns etwas zu teilen, und zwar die Straße. Die hat nur eine endliche Kapazität und das ist, glaube ich, dann auch ein gesellschaftliches Problem, wie wir damit umgehen. Das heißt, wie wir uns gegenseitig dabei weiterhelfen, leider ist das eben meistens mehr Egoismus. Man sieht auch zum Beispiel, so Pendlerströme funktionieren wesentlich besser, weil die konzentrierter sind. Urlaubsfahrer, die fahren ja nur einmal im Jahr vielleicht an dieser Stelle vorbei, kennen sich nicht so aus, sind dann unsicher. Wir haben Kernspintomographieaufnahmen gemacht von den Gehirnen von Pendlern und haben festgestellt, dass das Großhirn weitestgehend ausgeschaltet ist. Also die sind gedanklich überhaupt nicht dabei. Die arbeiten dann mehr automatisch wie die Ameisen und es ist dann tatsächlich so, dass das relativ effizient ist. Nur die kriegen dann nicht mit, wenn plötzlich irgendwas anderes ist. Also zum Beispiel, wenn eine neue Geschwindigkeitsbeschränkung eingeführt wird. Also die achten überhaupt nicht mehr auf das, was rundherum passiert, sondern sind dann nur noch mit sich beschäftigt, denken vielleicht an den Abend oder ans Wochenende, aber nicht mehr an das, was auf der Straße passiert.
Herr Schreckenberg, das klingt alles total vernünftig und abgeklärt, wenn Sie uns das hier so erklären. Aber mal ganz im Ernst, wenn Sie selber im Stau stehen, flippen Sie da nicht aus?
Also, ich habe da zwei mögliche Zustände. Das erste, wenn ich beruflich unterwegs bin, da fahre ich sogar gezielt in Staus rein, weil mich auch interessiert, ob die Annahmen, die wir machen, zutreffen, insbesondere über das menschliche Verhalten. Ärgerlich wird es, und das wird jetzt demnächst der Fall sein, wenn ich mit meiner Familie in den Urlaub fahre, und da werde ich auch durch den Gotthardtunnel fahren und dann werde ich mal sehen, wie lange ich da im Stau stehe. Das heißt also, meine Familie kann das überhaupt nicht verstehen, dass ich als Stauforscher dann auch im Stau stehe und nicht schon vorher weiß, wo die Staus sind und sie dann entsprechend umfahre. Das ist natürlich ein schöner Traum, aber das wird nie so stattfinden. Aber ist überhaupt so, dass Menschen, wenn man sich mit Staus beschäftigt, das nicht verstehen können. Weil wenn sie in Urlaub fahren und haben keinen Stau, fragen sie, warum ich mich damit beschäftige. Das wäre doch kein Problem. Und wenn sie im Stau stehen, sagen alles, was ich mache, das hilft ja eh nichts. Also insoweit muss man da auch demütig sein und das Phänomen vernünftig angehen. Ich sage immer nur, was man machen kann, ist eben berechnen. Man kann die Stauauswirkungen berechnen. Das ist ja wichtig für mich. Ich muss ja wissen, wie lange brauche ich für die Strecke. Nicht, ob ich nirgendwo im Stau stehe. Das ist ja gar nicht das Ziel, sondern dass ich weiß, wann ich ankomme. Letztens habe ich eine Fähre oben an der Nordseeküste verpasst, weil ich eben auch im Stau stand. Und das hätte man damit vermeiden können.
Herr Schreckenberg, unsere besten Wünsche begleiten Sie auf Ihrer Reise.
Ich bedanke mich.
Vielen Dank für das Gespräch. Professor Michael Schreckenberg, Stauforscher von der Uni Duisburg-Essen. Stau stehen mit den Profis. Das Ganze im Rahmen unseres Tagesthemas.